Wir lesen heute ein Wort aus Römer 6, Römer 6, von Vers 15 bis 23. Römer 6, von Vers 15. Da schreibt der Apostel Paulus: Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wir, eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, Paulus schrieb auch einmal an die Galater: Nur dies will ich von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Und mit dieser Frage wollte er andeuten, es gibt Freiheit von der Herrschaft der Sünde. Und zwar nicht durch Gesetz, sondern allein durch Gnade. Das war aber für den im jüdischen Gesetz Lebenden und auch für den Judenchristen, der von der Gesetzesfrömmigkeit herkam, ein kaum fassbarer Satz. Er fragte sich, kann denn nicht das Gesetz allein von der Sünde bewahren? Oder ist das Gesetz nicht wenigstens als Mithilfe im neuen Leben des Christen unbedingt notwendig? Öffnet die Gnadenlehre des Paulus nicht gerade der Sünde Tür und Tor? Lässt sich denn Sünde überhaupt vermeiden, wenn wir nicht mehr vom Gesetz in Zucht gehalten werden, sondern ausschließlich unter dem Zuspruch der Gnade Gottes leben? Ja, ist das nicht geradezu eine Aufforderung zu sündigen, wenn das Gesetz nicht mehr als Antrieb und Anleitung zur rechten Frömmigkeit gelten soll? Sollen wir etwa sündigen? Eine solche Fragestellung ist gewiss auch uns nicht fremd. Wie oft verkrampfen sich doch auch heute manche Christen mit der Parole, man muss eben das Böse niederkämpfen. Dabei verlieren sie sich nur in einem hoffnungslosen Kleinkrieg. Und daran sind schon viele enttäuscht zerbrochen. Aber kann denn ein Mensch wirklich Christ sein, ohne dass ihm die Gebote als geltende Norm und hilfreicher Zwang immer wieder vor Augen gestellt werden? Der Christ braucht doch diese Zuchtroute des Gesetzes, so denken wir nur allzu oft. Paulus zeigt uns hier aber einen anderen Weg. Es ist ein trügerischer Traum, wenn man meint, sich selbst besiegen zu können. Trotzdem spricht aber Paulus vom Sieg über die Sünde. Und das Geheimnis des Sieges über die Sünde ist der zentrale Satz hier in unserem Text: Freigemacht von der Sünde. Es ist also von Freiheit die Rede. Einem Begriff, den wir heute ganz besonders oft begegnen. Überall fordert man doch Freiheit. Damit geht es aber hauptsächlich um die Leidenschaften und die Triebe im Menschen, mit denen der Mensch sich aber selbst an der freien Entfaltung zum wahren Menschen behindert. Der Freiheitsbegriff, der seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776 und seit der französischen Revolution 1789 eines der beherrschenden Schlagworte im europäisch-amerikanischen Kulturbereich geworden ist, wich mehr und mehr von dem ursprünglichen Verständnis der Freiheit ab. Heute fordern Frauenbewegungen und Homosexuelle mehr Freiheit. Und wir wissen wohl, was sie darunter verstehen. Kinder verlangen von Eltern und Lehrern mehr Freiheit. Gemeindeglieder murren gegenüber Gemeinde und Gott über empfundene Härten und Zwänge. Im Namen der Freiheit wendet sich jeder gegen das, was ihm zuwider ist. Und so stoßen die Freiheitsbestrebungen des einen auf die des anderen. Darüber ist das, was eigentlich Freiheit bedeutet, ganz unklar geworden. Um den Freiheitsbegriff wieder richtig zu verstehen, müssen wir die Bibel zur Hilfe nehmen. Unser Textwort selbst gebraucht nicht diesen Begriff der Freiheit. Aber zweimal formuliert Paulus hier den Satz, freigemacht von der Sünde. Um uns auf diese Weise doch die echte Freiheit des Menschen und besonders des Christenmenschen aufzuzeigen. Und daran können wir unsere Freiheit messen. Auch an die Galater schreibt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Also waren wir vorher nicht frei. Wir waren Gebundene. Wir waren Sklaven der Unreinheit, Sklaven der Gesetzlosigkeit. Wir waren Knechte Satans und der Sünde. Wir lebten in der Finsternis. Jetzt aber sind wir Licht im Herrn, so sagt Paulus. Oder mit den Worten unseres Textes, wir sind nun freigemacht von der Herrschaft der Sünde. Vielleicht sollte ich zu dem Begriff Sünde noch etwas sagen. Sünde ist nicht nur das, worüber ein Mensch vor Gericht gebracht werden kann, wie Mord, Betrug, Raub, falsche Aussagen, Meineid und Ehebruch, sondern dazu zählen vor Gott auch die Gesinnungssünden, wie zum Beispiel Lieblosigkeit, Eifersucht, Zauberei, Götzendienst, Feindschaft, Hader, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Geiz und vieles andere mehr, wie wir es aus der Lesung ja am Anfang aus dem Galaterbrief vernommen haben. Diese Haltung und diese Taten sind es, die die Trennung des Menschen von Gott ausmachen. Und damit beleidigen wir Gott und verunehren ihn. Und deshalb redet die Bibel immer wieder von der Sünde, die uns auch als Kinder Gottes noch viel zu schaffen macht. Und nun wird hier in unserem Text von Paulus behauptet, ihr seid befreit von der Sünde. Sie hat keine Macht mehr über euch. Die Möglichkeit, ein geheiligtes Leben zu führen, ist nun da. Paulus ist unglaublich optimistisch. Von wem redet er denn hier? Etwa von uns, von den Kindern Gottes? Kann das denn von uns gesagt werden, die wir uns immer wieder dabei ertappen, wie wir in Gedanken, in Worten und in Werken fehlen? Oder redet Paulus von besonderen Ausnahmen? Aber wo gibt es die? Ist Paulus denn unter die Schwärmer geraten, die die Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen wollen und sich über sie hinweg träumen? Missgunst, Hochmut, Heuchelei und Egoismus. Das sind doch alles Eigenschaften des Menschen, denen wir auf Schritt und Tritt begegnen können, auch in einer Gemeinde. Doch das weiß Paulus. Und darum findet er hier auch ganz andere Worte, wenn er in Vers 19 sagt, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. So ist es also doch nichts mit dem Triumph der Sündlosigkeit. Der Traum vom sündlosen Menschen zerplatzt wie eine Seifenblase. Also ist Paulus doch ein Realist, der weiß, dass es mit unserer Sündlosigkeit nicht sehr weit her ist. Paulus und das ganze Neue Testament reden nicht vom Ideal der Sündlosigkeit. Sündlosigkeit kommt nur dem einen einzigen zu, unserem Herrn Jesus Christus. Paulus weiß, dass wir auch als Christen immer wieder sehr belastete Menschen sind, die von der verzehrenden Sorge um uns selbst gar nicht oder nur sehr schwer loskommen können. Und deshalb ermahnt er ja die Christen in Rom und mit ihnen alle Christen, auch uns, immer wieder umzukehren zu dem, was uns durch Christus und in Christus angeboten ist. Paulus kann so optimistisch reden, weil er Christus selber kennengelernt hat. Sein Optimismus hat Grund und Boden. Freiheit ist für ihn nicht nur eine schöne, aber nicht zu realisierende Losung. Leben ohne Angst und Sünde ist für ihn nicht nur eine Illusion. In den Versen vorher sagt er, dass in dem unscheinbaren Geschehen der Taufe bei uns etwas angefangen hat, das sich vollenden will. Unser Leben hat neue Dimensionen gewonnen. Der Grund unserer Freiheit ist Christus. Und Jesus Christus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das hat er auch gründlich getan. Er ist in Satans Reich eingebrochen und hat dem großen Drachen, der alten bösen Schlange, den Kopf zertreten. Er hat die Federn, die Stricke und die Ketten, mit denen die Sünde uns in ihre Knechtschaft gefangen hielt, zerrissen und zerbrochen. Pastor Weigle, der Vorgänger von Pastor Wilhelm Busch in Essen, der stand einmal unter seinen 500 Jungen und fragte sie, wer von euch ist denn der Stärkste? Und bald stand der Stämmigste vor ihm. Und Weigle hielt einen Zwingfaden hin und fragte ihn, kannst du den denn zerreißen? Kleinigkeit. Dann halte mal deine beiden Hände zusammen. 10, 20, 30 Mal schlang er den Faden herum und dann sagte er, zerreiße ihn jetzt. Der Junge presste und drückte und drückte umsonst. Ich kann nicht, gab er zu. Seht, rief Weigle dann, hier habt ihr ein Beispiel von der Macht der Sünde. Der Verführer sagt, ach, einmal ist kein Mal. Gegen dieses leichtsinnige Sprichwort wendet sich der Vers, einmal ward im Paradies gesündigt, einmal wurde das Gesetz verkündigt, einmal wandelte der Herr auf Erden, einmal starb er, unser Heil zu werden. Einmal musst du wählen, dich von einem scheiden, Jesus oder Sünde, wer von beiden? Einmal muss dein Herz im Tode brechen. Wer dies Wörtlein kennt in seiner Schwere, sagt nicht mehr, dass einmal kein Mal wäre. Aus diesem einen Mal werden es 20 und 30 Mal und es entsteht eine unzerreißbare Fessel. Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und nun nahm Weigle sein Taschenmesser, ein leichter Druck, ein Schnitt und die Fesseln fielen. Seht, hier habt ihr ein Beispiel für das Wort des Herrn Jesus. Wen aber der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das ist die Botschaft von Jesus Christus, der uns frei macht. Nach Luthers Wort ist der Mensch wie ein Pferd, darauf immer ein Herr reitet, es sei nun Gott oder der Satan. Anders ausgedrückt, der Mensch muss ein Bild sein, entweder Gottes oder des Teufels. Denn nachdem er sich ausrichtet, dem wird er ähnlich, von dem wird er geprägt. Er kann also nicht zwei Herren zugleich dienen, das geht nicht. Die Wahl des einen bedeutet Absage an den anderen. Einem Herrn werden wir auf jeden Fall dienen. Und diesem einen werden wir immer gehorchen. Der Schweizer Theologe Emil Brunner sagte in einer Auslegung zum Römerbrief, der Mensch ist so beschaffen, dass er immer gehorchen muss. Die Frage ist nur, wen? Freiheit überhaupt ist ein Trugbild, ein eingebildeter Wahn, eine Unmöglichkeit. Adam hatte nur die Wahl, wem er gehorchen will, aber nicht, ob er gehorchen will. Entweder er gehorcht Gott oder er gehorcht dem Widersacher. Das Erschütternde dabei ist aber, dass gerade das Trachten des Menschen nach Freiheit, wenn er sich dabei von Gott abwendet, ihn erst recht in Gebundenheit und in Gefangenschaft führt. Denn wie das Wasser das Lebenselement des Fisches ist, so ist Gott das Lebenselement des Menschen, in dem er sich erst frei entfalten kann. Und wie ein Fisch aus einem Aquarium auf den Fußboden heraus, aber nicht wieder zurückspringen kann, so kann auch der Mensch sich von Gott abwenden, aber nicht wieder aus eigener Kraft zurückkehren. Er ist ein Gebundener seiner eigenen Gottlosigkeit geworden, aus der er nur durch Gott wieder befreit werden kann. Alle menschlichen Anstrengungen in dieser Richtung waren und sind zum Scheitern verurteilt. Aber seit Christus gestorben und auferstanden ist, ist der Herrschaftsanspruch der Sünde illusorisch geworden. Jesus hat uns freigemacht von dem Fluch, der durch die Übertretung des göttlichen Gesetzes auf uns seit Adam lag. Nun ist die entscheidende Frage, wie wird diese Tat Gottes in unserem Leben verwirklicht? Paulus gibt uns eine ganz praktische Antwort in Vers 11 vor unserem Text. Da sagt er, ihr sollt euch selbst ansehen als tot für die Sünde und als lebendig für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn wir Ja zur Tat Gottes in Christus sagen und dankbar und fröhlich die königliche Gabe Gottes, das neue Leben ergreifen, dann werden wir uns nicht mehr mit der Sünde einlassen. Wir werden Nein zu ihr sagen. Wie man am Grab endgültig von einem Menschen, der dort unten liegt, Abschied nimmt, so nehmen wir, indem wir uns in den Tod Christi hineingeben, von unserem alten Menschen Abschied. Er ist jetzt begraben, so wie wir es auch in der Taufe durch Untertauchen tun. Unser Leib wird in Christi tot gesenkt. Wir haben uns von ihm getrennt, mit derselben Unwiderruflichkeit, mit der Christus wirklich gestorben und auch wirklich begraben wurde. Und der Glaube an Christus, der dann auferstanden ist, versetzt uns nun ins Kraftfeld Gottes. Aus einer sehr reichen Lebenserfahrung heraus sagt Christoph Blumhardt, dessen Wahlspruch ja immer war, Jesus ist Sieger. Er sagt, glaube an Jesum und seine Barmherzigkeit. Halte dich fest an ihn, dass du alles Satanische mit ihm zertrümmerst, das an dir ist. Glaube, dass wir einen Heiland haben, der ein Sieger ist über alles, was die Menschen in solchen Gebundenheiten und Knechtschaft hält. Glaub's und halte dich an ihn, so wirst du es erfahren, wie er für dich und alle Kreatur ein Befreier ist von aller Knechtschaft. Wenn wir mit Christus leben, bei ihm bleiben, mit ihm verbunden sind, wie die Rebe mit dem Weinstock, werden wir siegen über die Sünde und ihre Macht. Genauer gesagt, dann wird Jesus in uns über die Sünde siegen. Man hat die Sünde überwunden, wo man im Glauben auf den gekreuzigten Jesus schaut und ihm dankt, dass er gesiegt hat. Nur dort sind wir stark, wo wir die Hand Jesu erfassen. Ohne ihn können wir nichts tun. Als der Herr will er auch mit unserem störrischen Willen, mit den betrügerischen Sehnsüchten und mit dem verzagten Herzen fertig werden. Der Teufel aber versucht, aus diesem Leben im Sieg Jesu uns wieder herauszureißen. Er zwingt uns zu 1000 Einzelkämpfen mit der Sünde. Er setzt uns damit matt, weil wir in all diesen Schlachten in der eigenen Schwäche erliegen müssen. Überall werden wir dann versagen. Wir können nur überwinden, wenn wir dauernd im Glauben an seinen Sieg leben und immer wieder zu Jesus kommen. Zu Recht sagten die Chassidim, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist groß und seine Kraft ist klein. Die große Schuld des Menschen ist, dass er jederzeit umkehren kann und es nicht tut. Der Christ sollte es besser wissen, dass er immer wieder neu zu Jesus kommen kann. Wenn Paulus weiß, wie wir vorhin sagten, dass auch Christen sehr belastete Menschen sind, oder wie der Hebräerbriefschreiber sagt, dass wir leicht von der Sünde umstrickt, umgarnt werden, dass die Sünde uns anklebt und uns träge macht, so resigniert er doch nicht und sagt nicht, es bleibt eben auch bei den Christen alles nur beim Alten. als Politiker, als Geschäftsleute, als Landwirte, als Arbeiter und Angestellte müssen sie ganz anderen Gesetzen gehorchen. Im harten Alltagsleben bleibt kein Platz für Christus. Er hat allenfalls noch einen Platz im allerprivatesten Bereich religiöser Weltanschauung. Aber nein, Paulus argumentiert hier völlig anders. Die Schwachheit des Fleisches, das heißt die Unvollkommenheit, die Anfechtung, die Angst und die Sorge um uns selbst, ist nicht einfach weg und völlig verschwunden. Aber es ist im Leben eines Christen etwas ganz Grundlegendes, etwas Entscheidendes geschehen. Etwas, was tatsächlich ein völlig neues Licht auf das Leben eines Christen wirft. Und zwar bis hinein, auch in die Entscheidungen, die er etwa in der Erziehung seiner Kinder oder als Arbeiter oder Angestellter im Betrieb zu fällen hat. Gerade in solchen Entscheidungen, die täglich zu treffen sind, muss es sichtbar werden, was bei einem Christen Grundlegendes geschehen ist. Dies nämlich, dass der auferstandene Christus ganz persönlich nach uns gegriffen hat und uns kundtut, du gehörst mir. Du bist nicht mehr dein eigener Herr. Dein Herr ist Gott, so wie er dir in Christus begegnet ist. Und das hat Konsequenzen. Das Freiwerden von der Sünde ist ein Schritt, auf den ein anderer folgen muss. Luther hat das so ausgedrückt, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Der andere Satz Luthers, der diesem ersten aber zu widersprechen scheint, heißt dann, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist kein Widerspruch. Mit anderen Worten heißt das, ein echter Christ, durch Christus freigemacht von allen falschen Abhängigkeiten, auch von der Sorge um sich selbst. Und wer aber Christ ist, der ist durch Christus freigemacht, und darauf kommt es an, freigemacht für den anderen. Und das ist dann der zweite Schritt, der auf den zweiten Hauptsatz unseres Textes fußt. Vers 19, stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit oder zur Heiligung. Die Sünde hat ihre Herrschaft mit List erschlichen. Das gelang ihr in ihrer verführerischen Art deshalb, weil sie in uns Geschöpfe fand, die bereit waren, auf sie zu hören und in ihren Dienst zu treten. Der Apostel erinnert die Römer an ihr früheres Leben. Ohne Frucht war ja jenes Leben auch nicht, das sie vor ihrer Errettung führten, ohne Christus. Aber welche Frucht hatten sie damals, fragt der Apostel Paulus in Vers 21. Dinge, deren sie sich jetzt schämen. Auf ihrem früheren Leben unter der Sünde konnte nur tiefe Scham liegen. Statt dass es eine Anteilnahme am Wesen der Heiligkeit Gottes war, hat es unter dem Fluch der Sünde gestanden. Von Gottes Bild und Gottes Ähnlichkeit war überhaupt keine Spur vorhanden. Wäre ihnen keine Rettung durch Christus geworden, der leibliche Tod wäre ihr letztes Ende gewesen. Mit dem Nun aber, in Vers 22, erinnert Paulus jedoch die Leser, dass in ihrem neuen Leben nun aufgrund der durch Christus erlebten Rettung das Verhältnis genau umgekehrt ist. Gott hat sie von der Herrschaft der Sünde befreit. Damit hat er ihnen wieder die Würde der Gottesebenbildlichkeit geschenkt und ihnen den Platz eingeräumt, der dieser Würde entspricht, nämlich die wahre Freiheit. Freiheit aber verpflichtet. Echte Freiheit gibt es nur in der Gebundenheit an Gott. Vers 22, jetzt aber von der Sünde freigemacht, seid ihr Gottes Sklaven geworden. Paulus spricht hier von der Sklaverei, der Gerechtigkeit. Eben von Sklaven. Und wir wissen ja, was Sklave bedeutet. Das war kein schmeichelhafter Titel. Auch heute stehen die Worte Sklave, Knecht, Magd oder Dienstmädchen nicht sehr hoch im Kurs. Die Menschen sind allergisch geworden gegenüber Herrschaftsstrukturen, die gravierende gesellschaftliche Unterschiede verfestigen. So scheint uns Sklaverei und Freiheit in einem Atemzug zu nennen, gegensätzlich zu sein. Das eine scheint das andere einfach auszuschließen. Doch für Paulus ist es kein Gegensatz, in Christus beides zu behaupten. Freiheit und Knechtschaft. Freiheit und Bindung. Ursprünglich standen wir in der Abhängigkeit eines launischen und eines willkürlichen Herrn. Ja, sagt Paulus, in einer solchen Sklaverei standet ihr. Jetzt aber habt ihr nicht nur den Dienst, sondern ihr habt auch den Herrn gewechselt. Vor allem aber, ihr steht nicht im fremden Dienst, sondern ihr seid heimgekommen ins Vaterhaus und steht im Dienst des Vaters. Dieser Dienst aber entspringt und entspricht der Würde der Freien in Christo. Vielleicht kann uns ein Beispiel aus den Südstaaten der USA, als die Sklaverei noch herrschte, das deutlich machen. Auf einem Sklavenmarkt in New Orleans wurde ein junges schwarzes Mädchen angeboten, dessen Gesichtsausdruck von tiefem inneren Schmerz geprägt war. Die Sklavenhändler sahen das nicht und wollten es ja auch nicht sehen. Sie untersuchten und betasteten das Mädchen wie ein Stück Vieh. Und dann machten sie ihr Angebot. Und schon wollte der Händler dem Meistbietenden die junge Sklavin zuschlagen, da rief jemand plötzlich, halt, noch einmal $100. Der Preis war schon sehr hoch und deshalb wollte niemand noch mehr bieten. Und so erhielt der Fremdling das an Leib und Seele bebende Mädchen zu eigen. Und da tritt er an den Tisch und erklärt laut, ich schenke dir die Freiheit. Das Mädchen will es gar nicht glauben. So stellt der Käufer ihr eine Befreiungsurkunde aus und überreicht sie ihr. Und da fällt sie ihm dankbar zu Füßen und sagt, ich bin frei und kann tun, was ich will. So will ich dir mein Leben lang zu Diensten sein. Jetzt war sie erst recht frei. Denn sie gab sich freiwillig ihm zum Dienst hin. Ja, wir gehören ihm, Jesus Christus, der uns losgekauft hat. Und wie wir unsere Glieder bisher in den Dienst der Ungerechtigkeit gestellt haben, so stellen wir sie jetzt in den Dienst der Gerechtigkeit und bringen Frucht zur Heiligung oder zum Geheiligtsein. Es geht darum, in der Nachfolge des Gekreuzigten die Herrschaft des Erhöhten zu bekunden. Rechtfertigung und Heiligung gehören insofern zusammen, als es in beidem gilt, dem Christus gleichgestaltet zu werden. Beides haben wir durch Christus. Er ist es uns geworden. Und das ist ein hohes, ein erstrebenswertes Ziel. Denn Jesus ist doch der, der uns erwählt und in seiner Liebe umworben hat. Und darum kam er auf diese Erde. Darum sein Weg ans Kreuz, wo er unsere Sünde getilgt und besiegt hat. Und Jesus wirbt um uns. Wir kennen doch das Zeitwort freien. Jesus hat um uns gefreit. Und sicher nicht zufällig ist die Ähnlichkeit dieses Wortes freien und dem Begriff Freiheit, denn kann das Freiheit heißen, denn dann kann nur das Freiheit heißen, sich von allem und von allen zu lösen, ganz allein für sich zu sein und zu leben, kann das Freiheit sein, sich selbst zu finden und sich selbst durchzusetzen? Ganz bestimmt nicht. Wer freit, der bindet sich mit Haut und Haaren, mit seinem ganzen Sein an einen geliebten Menschen. Nun hat aber Christus um uns gefreit. Er hat uns in die Lebens- und Liebesverbindung mit ihm eingegliedert und uns so zu einem neuen Gehorsam befreit. Wenn wir uns nun hineinbinden lassen in Jesu Liebe, dann hat sich bei uns ein Stellungswechsel, hat sich bei uns ein Machtwechsel vollzogen. Es ist wie bei einer Ehefrau, die durch die eheliche Verbindung mit ihrem Mann ihr bisheriges Leben aufgegeben hat und es nun vom Mann her bestimmen lässt. Und das hat Folgen, das hat doch Konsequenzen. Hat sie früher nur an sich gedacht, wird es ihr jetzt besonders um ihren Mann gehen. Hat sie sich früher in andere Gesellschaft bewegt und wohlgefühlt, wird sie jetzt seine Gemeinschaft und seine Nähe suchen. Hat sie früher sich und anderen zu Gefallen gelebt, wird sie jetzt ihm zu Gefallen suchen. Und das wird ihr bestimmt keine Last sein. Und das kann ja auch vom Mann gesagt werden. Wir sehen also, wie schon in einer menschlichen Gemeinschaft, wie es die Ehe ist, ganz andere Gesichtspunkte und Gesetzmäßigkeiten das gemeinsame Leben bestimmen, als eben das Alleinsein. Ein sich freien lassen hat also Konsequenzen und erfordert ein Umdenken, ein Umlernen. Im Verhältnis zu Jesu ist es nicht anders. Ist Jesus in unserem Leben, in unser Leben getreten, so hat das für uns Folgen. Dieses Ereignis gestaltet unser ganzes Leben, unser ganzes Verhalten um. Auch hier gilt es umzudenken und umzulernen. Denn hier gelten jetzt nicht mehr die Maßstäbe, die Richtlinien und die Gesetze dieser Welt. Das Reich Gottes hat ganz andere Gesetze. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, merken wir den ganzen Gegensatz. Anstelle des Hasses herrscht nun die Liebe. Statt Unversöhnlichkeit ist Vergebungsbereitschaft vorhanden. Die Eigenliebe muss der Nächstenliebe weichen. Die Weltliebe, der Gottesliebe, von dieser Welt heißt diesseits ausgerichtet. Und nicht von dieser Welt heißt nun auf die Ewigkeit und auf Gott hin ausgerichtet sein. Wer es also wagt, sich im Glauben Christus hinzugeben, der wandelt sich alsbald in seinem Leben und zwar aufgrund einer Kraft, die nicht von ihm ausgeht. Nun wandelt sich auch sein Urteil, seine Gesinnung, sein Wollen und sein Verlangen. Dinge, deren er sich einst rühmte, muss er sich jetzt schämen. Leben, das ihm einst ein Genuss gewesen, widert ihn jetzt an. Hoffnungen, die ihn einst beglückten und berauschten, sind ihm nun ohne Inhalt und ohne Wert. Bei seinen Ausführungen will der Apostel hier nicht das Leben als Leben verneinen. Er redet aber in letzter Konsequenz über die Frucht, die das Leben entweder ohne Gott oder durch Gott zu bringen vermag. Ohne Gott kann der Mensch durch sein Leben nur Werke der Finsternis vollbringen. Mit Gott wird jedoch das Leben derer, die im Geist der Kindschaft wandeln und dienen, zu einer Frucht, die da bleibt, bis ins ewige Leben. Und dadurch, dass Jesus uns errettet hat, hat er uns heilig gemacht. Nun können wir der Heiligung nachstreben und immer völliger darin erfunden werden. Und jetzt ist meine Hand für den Herrn da, im Gebet, im Segnen und im Helfen. Jetzt sind meine Füße für ihn da, im Gehen unter sein Wort, im Besuchen von Kranken und Einsamen, im missionarischen Gehen und im Weggehen und Meiden der Orte, wo die Sünde herrscht. Nun stehen meine Augen in seinem Dienst, im Sehen der Not, im Lesen seines Wortes, im helfenden Blick und im Erkennen der Gefahr. Jetzt habe ich meine Ohren für Gott offen, im Hören auf sein Wort, in hörender Hilfe und im Verschließen vor der Lockung der Sünde. Und nicht zuletzt steht auch mein Mund im Dienst des Herrn, in der Verkündigung seines Wortes, im helfenden Gespräch, im werbenden Zeugnis und in der Warnung vor der Sünde. So konkret wird mein Leben fruchtbar für meinen Herrn. Jesus ist es, der uns Sklaven der Finsternis auf dem großen Sklavenmarkt der Welt freigekauft hat. Jesus hat uns den Freibrief ausgestellt. Er hat uns erst zu freien Menschen gemacht. Vorher waren wir es nicht, wenn wir uns auch frei wähnten. In unserer Freiheit sind wir aber gebundene Christi. Wir sind frei, um Jesus ganz zur Verfügung zu stehen. Wir sind frei zu seiner Verfügung, frei zu seinem Dienst. Was Paulus darunter versteht, möchte ich noch mit einem bekannten Bild veranschaulichen. In einer der Ansbacher Kirchen soll es eine durch Kriegseinwirkung beschädigte Christusfigur geben, die ohne Hände und ohne Füße ist. Man hat sie nicht als wertlos auf den Müll geworfen, sondern hat sie hängen lassen und hat darüber die Aufschrift gebracht: Ihr seid meine Hände und meine Füße. Wer frei wird von der Sklaverei der Sünde, wer frei wird von der Sorge um sich selbst, bekommt also auf einmal auch eine Hand, vielleicht sogar beide Hände, frei für den anderen. Wie viele Menschen warten darauf, dass ihnen einer begegnet, der tatsächlich eine Hand für sie frei hat? Durch die befreiende Kraft Christi bekommen wir einen ganz neuen Blick für die Menschen, die unmittelbar um uns sind, eben für unsere Nächsten. Wir bekommen einen Blick für den Kollegen und den Konkurrenten neben uns, der mit seiner neidvollen Sorge um sich selbst ja auch nie glücklich werden kann. Auch er braucht Hilfe, mindestens einen, der ihm den Weg weist zu Christus, dorthin, wo er seine Sorge um sich selber loswerden kann. Auch er braucht Wegweisung zu dem hin, der uns frei macht von der Sklaverei der Sünde. Jesus hat uns frei gemacht von der Sünde und das verpflichtet uns, wie wir schon sagten. Er hat uns zu etwas, er hat uns für etwas frei gemacht. Nämlich zum Dienst für ihn und für den Nächsten. Und deshalb schrieb Paulus an die Galater, auch das haben wir vor dem Gebet gelesen, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, allein gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Und das bitte ich den Herrn, dass er mir schenke und auch für euch. Bitte ich, dass der Herr dies euch gebe. Amen.